Domradio, das Thema.
Und zwar mit dem Thema neue Nachbarn. Es geht um die Flüchtlingshilfe hier im Erzbistum Köln. Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki sagte hier im Domradio in einem seiner Bischofsworte am Sonntag:
Gerade uns Christen darf das Schicksal der Notleidenden und der Vertriebenen überhaupt nicht egal sein, denn das Jesuswort, das gilt halt damals wie heute. Es ist klar und eindeutig. Ich war fremd und obdachlos. Und ihr habt mich aufgenommen.
Darum geht's jetzt in den kommenden 2 Stunden. Wie wird hier Flüchtlingen geholfen? Welche Probleme gibt es? Aber wir wollen unseren Blick auch weiten in die Welt und schauen auf die Arbeit vor Ort in den Krisenregionen und auf das, was die Politik vorgibt. Das alles und mehr jetzt im Domradio-Thema mit Matthias Frieber am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Aktion Neue Nachbarn, so hat das Erzbistum Köln sein Engagement für Flüchtlinge genannt. Es geht um eine Willkommenskultur für Menschen, die aus einer Krisensituation kommen, die alles verloren haben und hier einen neuen Anfang wagen wollen. Aufgerufen sind alle im Erzbistum Köln, Flüchtlinge aufzunehmen, ihnen zu helfen und sie zu echten neuen Nachbarn zu machen. Versucht wird das schon an vielen Orten, zum Beispiel in Bad Godesberg. Und damit fangen wir jetzt an im Domradio-Thema. Wolfgang Picken ist Pfarrer und Dächernd in Bad Godesberg und mir jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Dächern Picken, neue Nachbarn, erleben Sie so auch die Flüchtlinge, die zu Ihnen gekommen sind?
Ja, auf jeden Fall. Also von beiden Seiten. Zum einen merken wir, seitdem die beiden Flüchtlingsfamilien, die bei uns hier in einem Haus der Gemeinde untergebracht worden sind, sich ein wenig heimisch fühlen, wie sie sich öffnen und versuchen, an gemeindlichen Veranstaltungen, Aktivitäten teilzunehmen, einen Blick darauf haben und umgekehrt. Je länger die Flüchtlinge hier bei uns leben und wohnen, umso mehr bricht das Eis auch umgekehrt der Bevölkerung und werden sie mehr und mehr wirklich ein fester Bestandteil rund um den Kirchturm und in der Gemeinde, also Nachbarn im besten Sinne des Wortes.
Sie haben schon gesagt, Sie haben da ein Haus hergerichtet für Flüchtlinge, die angekommen sind. Versorgen Sie jetzt auch? Wie muss man sich das genau vorstellen? Wie funktioniert das?
Ja, wir hatten eine Dienstwohnung, ein Haus, das freistand. Und als die Frage aufkam, wie kann man Flüchtlingen helfen, haben wir mit der Stadt hier in Bonn besprochen, dass wir dieses Haus zur Verfügung stellen könnten. Das wurde dann auch akzeptiert und dann haben wir in gemeindlicher Eigenarbeit so kleine Renovierungen in dem Haus vorgenommen und dann aufgerufen, dass das Haus ausgestattet werden konnte. Es gab einen Ausschuss im Pfarrgemeinderat, der dafür verantwortlich war und das ging also im Nu, war das Haus so ausgestattet, dass wenn man hineinkam, wirklich den Eindruck hat, das ist häuslich, das ist wirklich eine Umgebung, in der man ankommen mag und will. Und dann kamen am 1. November in dieses fertiggestellte Haus 2 Familien aus Aleppo, die von dort aus geflohen waren und man konnte denen wirklich anmerken, nachdem sie in Flüchtlingslagern vorher die Zeit verbracht hatten, dass sie einfach gemerkt haben, sie sind herzlich willkommen. Das war alles sehr privat, persönlich und intim, im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein Zuhause. Und das allein in den Augen der so von dem Schicksal Gebeutelten zu sehen war, für alle, die sich daran beteiligt hatten, Geschenk und Bestätigung genug, dass es gut ist, so zu handeln und in der Situation tätig zu werden.
Der neue Kölner Erzbischof Kardinal Wölki hat selbst dazu aufgerufen, mehr für die Flüchtlinge zu tun. Der Papst in Rom hat das auch getan. Es geht im Prinzip um eine Kirche, die bei den Armen und Notleidenden ist. Sehen Sie das auch einfach als eine Selbstverständlichkeit an, für Kirchengemeinden da zu helfen?
Ich glaube, es ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist nicht immer ganz so einfach. Man braucht Anregungen, um das dann auch wirklich zu tun. Wir erleben das hier. Wir haben viele andere Aktionen mittlerweile in Bad Godesberg auf die Beine gebracht, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung, auch in den christlichen Gemeinden, sehr, sehr groß ist. Aber man weiß oft nicht genau, was kann man konkret tun. Da fehlt es oft so ein Janier zwischen der Not der Menschen und der Hilfsbereitschaft, die vorhanden ist. Und ich finde, dass der Erzbischof einen ganz wichtigen Akzent gesetzt hat, die Leute zu ermutigen, jetzt nicht zu ermüden nach dem Motto, naja, wir können eigentlich ja doch nichts tun, sondern sich in Gruppen zu aktivieren und zu schauen, was sind denn für Probleme vor Ort, wie kann man dort helfen und vor allen Dingen den Menschen so das zu nehmen, was wir gerne im Kopf haben, man hat eine gute Idee und dann sagt man sich immer, naja, das lässt sich sowieso nicht realisieren, haben wir kein Geld für oder keine Möglichkeiten und dass der Kardinal da auch schnell gehandelt hat, hier in Bonn spricht man von der Wölki-Millionen, das machen selbst SPD-Leute im Sozialdezernat der Stadt, bei denen ist angekommen, dass die Kirche hier ganz schnell war, ganz unkonventionell. Und das finde ich eine großartige Ermutigung, die uns an der Basis wirklich hilft, Ideen nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu sehen, die lassen sich schnell umsetzen, weil Mittel auch zur Verfügung stehen, die das möglich machen.
Was sind die Rückmeldungen der Familien, die Sie da aufgenommen haben? Wie reagieren die auf das Engagement?
Ja, also es ist wirklich beschämend, weil man sieht, man hat ja eigentlich so viel nicht getan. wie gerührt, wie bewegt die sind, wie man auch deutlich merkt, wie die erstmal zur Ruhe kommen nach diesen wirklich schicksalhaften Momenten und Monaten. Die haben uns Fotos auf ihrem Handy gezeigt von Aleppo. Das sieht aus wie Berlin 45, nur in Farbe. Und sie sind so herzlich, dass man wirklich beschämt ist. Man mag fast schon gar nicht klingeln, weil man sofort zum Tee eingeladen wird. Alles, was die haben, wird auf den Tisch getan, aus Gastfreundschaft und Dankbarkeit. Also man ist selbst durch das Wenige, was man gegeben hat, um ein Vielfaches mehr beschenkt. Und wir hatten hier beispielsweise vor 2 Wochen eine große Menschenkette in Bad Godesberg gebildet für den Frieden, das friedliche Miteinander. Und wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass sie aus dem Stadtteil, wo sie wohnen, in die Innenstadt kommen würden. Aber die waren selbstverständlich mit dabei und haben sich damit eingebracht und engagiert und jetzt auch schon eingeladen zu einem Fest in Parsal. Also die merken nicht nur, sie sind angenommen, sondern sie wollen auch ein Teil sein. Also diese ganze Diskussion, das sind Fremde und bleiben Fremde, das können wir überhaupt nicht feststellen. Da ist wirklich durch die Not eine Nähe entstanden, auf die wir aufbauen können und die zeigt, sie werden wirklich Nachbarn sein und werden.
Jetzt haben Sie, wenn ich das richtig weiß, in Bad Godesberg noch eine Menge mehr vor. Es gibt zum Beispiel noch einen runden Tisch, richtig?
Ja, das ist also ganz besonders. Wir haben einen runden Tisch, an dem alle Beteiligten der Flüchtlingshilfe, kirchliche Institutionen und nichtkirchliche Institutionen zusammenarbeiten und sehen, was können wir gemeinsam tun. Da zeigt sich auch, das hat sonst nie gegeben, dass hier alle sozialen Organisationen mal zusammenkommen, dass die Flüchtlinge auch Impulse geben, dass Gesellschaft zusammenrückt und da wird viel Effektives geleistet. Wir haben beispielsweise wunderschön eine Weihnachtspaketaktion gemacht. Alle Kindergärten hier in Bad Godesberg haben Weihnachtspakete gepackt für alle Flüchtlinge in Bonn-Rhein-Sieg. Das war eine tolle Aktion. Gerade organisieren wir, weil die wirtschaftlichen Mittel fehlen, für die Hilfsorganisationen, die mit den Flüchtlingen direkt in Kontakt sind, Sprach- und Alphabetisierungskurse. Denn es ist mal das Allerwichtigste, dass diejenigen, die hierher kommen, schnell die Sprache lernen, damit sie Anschluss finden. Und vor allen Dingen auch das Lernen führt sie aus dem Haus raus, aus der Isolation, bringt sie mit anderen in Kontakt. Da sind wir gerade dran. Und so werden wir mit diesem runden Tisch Stück für Stück gucken, was ist jetzt ganz besonders wichtig, werden aus dieser Not definieren, was wird gebraucht, damit die Bürger, die gerne helfen wollen, uns jetzt nicht, was wir vielfach erleben, Wäsche vor die Tür stellen oder Möbel anbieten, sondern das auch wirklich tun können, was die Flüchtlinge brauchen, wie jetzt beispielsweise einfach wirtschaftliche Unterstützung, damit sie die Sprache lernen können und Sprachbegleiter, die mit ihnen einfach auch die neue Sprache zu Hause trainieren und lernen, damit sie schnell eine Orientierung hier bei uns finden und sich auch eingliedern und beheimaten können.
Ein Beispiel für Flüchtlingsprojekte im Erzbistum Köln. Unser Thema heute hier im Domradio. Und ich sage Danke an Wolfgang Picken, den Dächernten von Bad Godesberg. Vielen Dank.
Ganz gerne. Alles Gute. Wiederhören.
Wer es auf der Flucht nach Deutschland geschafft hat, der hat noch einige Hindernisse vor sich. Vor allem die Verständigung ist häufig ein Problem für Einwanderer und Flüchtlinge. In Meckenheim hat die Caritas dafür jetzt eine Lösung gefunden. Bei Gesprächen im Ausländeramt oder beim Arzt zum Beispiel übersetzen ehrenamtlich arbeitende Integrationslotsen. Zum Beispiel Semra Baycu, sie ist selbst Migrantin.
Das war Kurdisch und heißt...
Schönen guten Tag, ich bin die Semra Baycu, komme aus Meckenheim, bin Integrationslotsin vom Caritas.
Als Integrationslotsin unterwegs zu sein, bedeutet, bei wichtigen Terminen für Migranten zu übersetzen und auch ihre Kultur zu kennen. Seit 2 Jahren ist Semra Baycu in Meckenheim nun schon ehrenamtliche Integrationslotsin der Caritas. Sie übersetzt von Kurdisch und Türkisch auf Deutsch. So hilft sie Einwanderern beispielsweise, im Amt einen Ausweis zu beantragen. Die 36-Jährige selbst ist Kurdin aus der Türkei. Im Alter von 5 Jahren ist sie mit ihrer Familie nach Deutschland eingewandert. Wie schwierig das Erlernen einer Sprache ist, hat sie in der eigenen Familie erfahren.
Ich habe das daran gemerkt, dass ich, nachdem ich die deutsche Sprache konnte, mit meinen Eltern zum Arzt gegangen bin. Dann erst habe ich gemerkt, dass meine Eltern eigentlich gar kein Deutsch können.
Über das Projekt hat Semra Baycu in der Zeitung gelesen und sich sofort angesprochen gefühlt.
Ich möchte gern anderen Menschen auch helfen, weil meine Eltern diese Prozedur in Deutschland durchgemacht haben und wir als Kinder mussten übersetzen.
Konstanze Klitzke kennt das Problem. Sie leitet den Fachdienst Integration und Migration des Caritas-Verbands Rhein-Sieg und hat dort das Projekt ins Leben gerufen.
Wir im Fachdienst Integration und Migration haben halt festgestellt, dass wir immer wieder mal auf Probleme stoßen, sprachliche Probleme, dass wir denn in der Beratung nicht weiterkommen und jemand suchen mussten, der übersetzt.
Konstanze Klitzke hat mit ihren Kollegen Menschen gesucht, die mindestens eine Fremdsprache beherrschen und sich ehrenamtlich engagieren wollen. 14 hat sie gefunden. Insgesamt sprechen die Lotsen in Meckenheim 16 Sprachen. Darunter auch Arabisch, die Sprache der vielen syrischen Flüchtlinge, und eine marokkanische Sprache, die nur gesprochen und nicht geschrieben wird. Aber die Lotsen müssen mehr als nur eine Fremdsprache beherrschen. In einer 60-stündigen Ausbildung lernen sie mehr über das deutsche Schul- und Gesundheitssystem sowie den Umgang mit Krisensituationen. Ein Lotse muss zum Beispiel auch in schwierigen Gesprächen immer sachlich bleiben. Semra Baitschu erinnert sich in emotionalen Gesprächen immer wieder an die Ausbildung zurück.
Wenn man dann auch selber Mutter ist, man denkt dann wieder sofort dran, aha, jetzt muss ich wieder ganz neutral bleiben, ich darf mich nicht in die Situation vertiefen.
Bis jetzt sind Semra Baitschus Einsätze immer glatt verlaufen. 20 Mal hat sie schon übersetzt. Ihr aktueller Einsatzort ist eine Schule in der Nähe von Bonn. Dort übersetzt sie in einem Eltern-Lehrer-Gespräch von Türkisch auf Deutsch. Der Vater lebt seit 26 Jahren in Deutschland. Deutsch ist immer noch ein Problem für ihn. In den bisherigen Gesprächen ohne Integrationslotsen ist es sprachbedingt immer wieder zu Missverständnissen gekommen. Dank der Unterstützung von Semra Baitschu sind dieses Mal alle Beteiligten zufrieden.
Als ich das letzte Mal da war, ich kannte auch die Familie aus Meckenheim. Sowohl die Lehrer waren super erfreut, dass endlich mal alles richtig rübergebracht wurde, als auch die Eltern.
Immer wieder empfiehlt Semra Baitschu den Menschen, die sie begleitet, auch selbst Deutsch zu lernen.
Guck mal, du bist seit längerem hier. Es gibt bei Caritas diese Möglichkeiten. Mach das mal, einen Deutschkurs. Also das sagt man denen schon. Oder mach das für dich, um besser hier auch leben zu können. Man kann ja nicht immer auf andere angewiesen sein. Ich denke, wenn man auch hier in Deutschland lebt, dann muss man sich auch integrieren in dem Sinne. Das fängt mit Deutschlernen an, mit Deutschkönnen.
Sagt Semra Baitschu, eine Integrationslotsin, die Laura Kettler für das Domradio besucht hat. Das Erzbistum Köln hat sein Flüchtlingsengagement ausgeweitet. Aktion Neue Nachbarn heißt es. Und das ist heute unser Thema hier im Domradio. Wir sprechen jetzt über das, was vor der Aufnahme der Flüchtlinge und vor der Bereitstellung der Gebäude schon geschehen muss. Mit baurechtlichen und denkmalpflegerischen Dingen ist vor allem Erzdiözesanbaumeister Martin Struck befasst. Und er sagt hier im Domradio:
Das sind die ganz normalen Probleme, die jeder Bauherr lösen muss, wenn er Sachen umnutzt. Wenn er bisher anders genutzte Baulichkeiten zur Verfügung stellt für Flüchtlinge, dann muss man halt die entsprechenden Genehmigungen, die staatlichen Genehmigungen beantragen. Und das dauert leider, die Bearbeitungszeiten sind leider oft recht lang.
Das bedeutet aber auch, so schnell in wenigen Tagen und Wochen können keine Gebäude hergerichtet werden.
Das geht leider nicht. Sie sehen ja auch, dass die Stadt solche Notunterkünfte in Baumärkten zur Verfügung stellen muss, weil wir das einfach nicht schaffen, in ganz schneller Zeit an die nötigen Genehmigungen zu kommen.
Diskutiert wird immer wieder auch über die Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen, damit die Flüchtlinge gut hier leben können. Martin Struck, der Erzdiözesanbaumeister, unterstreicht auch, ein Feldbettenlager ist nicht das Ziel. Es geht um richtige Wohnungen.
Nein, wir versuchen natürlich, wenn wir uns schon dem Aufwand unterwerfen, Genehmigungen zu beantragen und zu investieren, dass dann vernünftige Lebensbedingungen für die Flüchtlinge geschaffen werden. Vernünftig, das heißt, wohnen wie ich und du.
Eines der bekanntesten Projekte hier in Köln ist das alte Klarissenkloster in Köln-Kalk. Dort wird schon seit langem über eine Umnutzung als Flüchtlingsunterkunft gesprochen. Martin Struck sagt über den aktuellen Stand in Kalk:
Da haben wir, nachdem die Maßnahme eigentlich vor 2 Jahren stillgelegt worden ist, weil das Kloster sich aufgelöst hat, haben wir jetzt vor 3 Monaten wieder neu mit angefangen, mit der Umplanung. Wir haben einen neuen Bauantrag stellen müssen und hoffen, dass der bald genehmigt wird und wir dann fertig bauen, sodass zur Mitte des Jahres im Sommer dort ungefähr 20 bis 25 Flüchtlinge einziehen können.
Über bauliche Voraussetzungen und die rechtlichen Rahmenbedingungen war das im Domradio. Der Kölner Erzdiözesanbaumeister Martin Struck. Sie hören Domradio, das Thema. So viele Menschen wie seit 20 Jahren nicht mehr kommen nach Deutschland. Viele suchen Schutz, weil sie geflohen sind vor den Zuständen in ihrer Heimat. Viele suchen auch Arbeit und erhoffen sich eine bessere Zukunft. Wer, warum und wie lange in Deutschland leben und arbeiten darf, das ist gesetzlich geregelt. Gerade diskutiert die Politik in Berlin über ein neues Einwanderungsgesetz. Worum es da geht und wie der Stand der aktuellen Debatte ist, das weiß unser Berlin-Korrespondent Dominik Cepka. Hallo Dominik.
Hallo Matthias.
Nun ist ja Zuwanderung nicht gleich Zuwanderung. Da gibt es ja zum Beispiel eben die Menschen, die hier Zuflucht suchen und Asyl beantragen, aber auch eben die, die hier arbeiten wollen. Um wen geht es eigentlich in der aktuellen Debatte um ein Einwanderungsgesetz?
Es geht um die Menschen, die hier in Deutschland arbeiten wollen, die von weiter weg kommen, also nicht aus der Europäischen Union. Denn, vielleicht kann man es auch so erklären, es geht nicht um die EU-Bürger. Wer zum Beispiel aus Holland in Köln arbeiten möchte, der hat Freizügigkeit, der darf herkommen. Oder wer zum Beispiel Asyl sucht, Zuflucht sucht, das ist das Asylgesetz, das ist das Asylrecht. Darum geht es auch nicht. Also es geht auch nicht um Flüchtlinge. Es geht um zum Beispiel den Inder, der aus einem Nicht-EU-Land zu uns kommen möchte, der vielleicht in einer IT-Firma in Köln arbeiten möchte oder die Inderin, die dort in dieser Firma möglicherweise die Computer verarbeitet, die EDV-Verarbeitung macht, also um qualifizierte Zuwanderung von außerhalb der EU. Das sind gar nicht so viele, das sind 5% der Menschen, die zu uns kommen ungefähr. Also wir reden über eine relativ überschaubare Masse.
Und trotzdem gibt es Diskussionen und es gibt ja bereits auch Regeln, muss man sagen, nämlich für diejenigen, die hier arbeiten wollen. Was genau wäre denn jetzt das Neue, das unter anderem ja gefordert wird vom CDU-Generalsekretär von Peter Tauber?
Es geht darum, gewisse Regeln, die es schon gibt, zu bündeln, zu vereinfachen. Zum Beispiel, wer herkommen will, muss eine Arbeit vorweisen. Der muss sagen, jawohl, diese Firma in Köln will mich haben und da soll ich so und so lange arbeiten. So, das ist zum Beispiel ein Punkt und das könnte man bündeln und ein bisschen einfacher machen. Man spricht in der Politik so ein bisschen über ein mögliches Punktesystem, so ähnlich wie es das auch Kanada hat. Also man muss sagen, so ähnlich, weil auch in Kanada wurde es modifiziert. Aber dass man zum Beispiel, wenn man die Sprache kann, wenn man relativ jung ist, wenn man, das sagt Peter Tauber zum Beispiel, auch aus der CDU, besonders integrationswillig ist, dann gibt es extra Punkte, Zusatzpunkte. Natürlich eine Arbeitsstelle würde auch Zusatzpunkte geben und bei einer gewissen Punktzahl könnte man, so könnte es dieses neue Gesetz eben vorsehen, dann könnte man besonders leicht nach Deutschland kommen.
Jetzt gibt es aber ja viele Diskussionen in Berlin, auch zwischen den Parteien, selbst innerhalb der Großen Koalition. Bring uns mal auf den Stand, wer will eigentlich was?
Also besonders spannend ist es zuerst mal innerhalb der CDU selber, weil dieser Vorschlag kommt von Peter Tauber, der CDU-Generalsekretär, der bemüht sich so ein bisschen, die CDU ein bisschen moderner darzustellen. Der hat jetzt auch im vergangenen Jahr viele Diskussionsrunden im Adenauerhaus bei der CDU gemacht, wo er auch gerade junge Migranten eingeladen hat. Also der versucht, die Partei ein bisschen zu modernisieren. Was insofern spannend ist, als er Ende der 90er Jahre in Hessen noch gegen die doppelte Staatsbürgerschaft Unterschriften gesammelt hat, damals mit Roland Koch zusammen. Da sagt er heute, naja gut, ich habe inzwischen ein bisschen auch meine Meinung geändert. Und er ist damit in der CDU aber relativ alleine. Also es ist schon so, dass in der CDU die Mehrheit sagt, wir haben Regeln, wir brauchen da nichts Neues. Also spannend wird sein, ob er sich in der eigenen Partei durchsetzt. Die Unterstützung der SPD hätte er auf jeden Fall. Thomas Oppermann von der SPD-Fraktionschef sagt zum Beispiel, jawohl, wir brauchen ein neues Einwanderungsgesetz und die SPD möchte damit zum Beispiel auch punkten und ganz klein bisschen natürlich auch den Streit in der Union damit ein bisschen forcieren und aufzeigen, dass es den gibt.
Jetzt werden Gesetze ja vom Bundeskabinett, also von der Regierung, auf den Weg gebracht. Wie sieht die Stimmungslage da aus? Was sagt zum Beispiel die Kanzlerin?
Also Angela Merkel hat das sehr clever gemacht. Sie hat sich bei diesem Streit, den es in der Union gibt, nicht klar positioniert. Sie hat nicht gesagt, ich sehe das genauso wie Peter Tauber oder ich sehe es ganz anders, wie die Mehrheit meiner Partei ja eigentlich. Sie hat gesagt, ihre Meinungsbildung sei da noch nicht abgeschlossen. Das ist zuallererst mal was Positives für Peter Tauber, weil sie hätte ihren jungen General auch sofort zurückpfeifen können. Das macht sie nicht. Das ist nicht ganz clever und zumindest mal schon mal ein Punktsieg für Peter Tauber. Dennoch gibt es in der Union große Vorbehalte. Also ob die sich da wirklich durchsetzen kann, wage ich mal zu bezweifeln. Und die Tatsache, dass die SPD das noch eher forciert und dass ja auch die Grünen zum Beispiel oder auch die Linkspartei Ähnliches fordern, also auch das Signal klar einfordern, Zuwanderung ist uns willkommen, also auch einen Willkommensgruß quasi an die zu schicken, die herkommen wollen, ist ja für die Union eher fast schon ein bisschen negativ. Also ich wage mal zu bezweifeln, dass da innerhalb der nächsten Wochen und Monate wirklich ein konkretes Gesetz auf den Weg gebracht wird. Aber die Diskussion ist da auf jeden Fall.
Über die gesetzlichen Regelungen zur Willkommenskultur und zur Einwanderung habe ich mit Dominik Czepka, unserem Berlin-Korrespondenten, gesprochen. Gleich sprechen wir im Domradio-Thema mit jemandem von der Caritas und darüber, wie man ganz praktisch mit diesen gesetzlichen Regelungen umgeht im Alltag. Danke, Dominik, für die Informationen aus Berlin.
Gerne.
Die Politik debattiert über ein Einwanderungsgesetz. Wir haben es gerade gehört. Es geht um Punkte, Quoten und Neuregelungen. Fragen wir jetzt einmal nach in der Praxis. Was halten die Mitarbeiter, die in ihrer täglichen Arbeit mit Flüchtlingen und Zuwanderern arbeiten, davon? Susanne Rabe-Rahman von der Caritas ist zu mir ins Studio gekommen. Guten Tag.
Guten Tag.
Der richtige Weg, den die Politik da geht, ein neues Einwanderungsgesetz zu kreieren?
Also es ist sicherlich eine gute Idee, über Einwanderungsgesetze insgesamt nochmal nachzudenken und die Einwanderung nach Deutschland ernst zu nehmen und das Potenzial, das mit den Menschen jetzt auch tatsächlich nach Deutschland in den letzten Jahren gekommen ist, sozusagen besser zu heben, in Anführungsstrichen. Allerdings würde ich nicht differenzieren zwischen Drittstaatenangehörigen, zwischen Hochqualifizierten, zwischen Flüchtlingen, zwischen anderen Einwanderern, ausgenommen natürlich im Hinblick auf die EU-Regelungen, sondern ich denke, es ist sehr, sehr erforderlich, die vielen Qualifikationen, die Menschen auch, die auf der Flucht sind, hierher mitbringen, wirklich ernst zu nehmen, zu sehen und auch zu nutzen. Die Menschen, die zu uns kommen, die wollen arbeiten. Auch Flüchtlinge wollen arbeiten. Ich habe gestern Abend in einem Kreisgesetz gesessen, wo 25 Menschen waren, die alle gesagt haben, sie wären sofort bereit zu arbeiten. Darunter waren Ärzte, darunter waren IT-Fachleute, darunter waren Handwerker, darunter waren Köche. Also Menschen, die als Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind und die jetzt im Moment warten.
Das heißt, Sie werben dafür, Flüchtlinge als Menschen zu verstehen, die hier länger bleiben wollen, die hier vielleicht eine neue Existenz aufbauen wollen und die nicht nur kurzfristig Schutz suchen.
Ich werbe dafür, die Einwanderer, die zu uns kommen, von vornherein auch insgesamt nochmal zu betrachten und nicht in diverse rechtliche Richtlinien festzulegen, sondern von vornherein zu sagen, dieses oder jenes könnte doch auch ein Aspekt sein, der gut ist und der richtig ist. Das würde zu einer erheblichen Entlastung für die Betroffenen führen. Das würde zu einer erheblichen Entlastung bei unseren Sozialleistungen führen. Und das würde auch dazu führen, dass Menschen mit sehr viel Freude hier sich auch aufhalten und tätig werden und unsere Gesellschaft bereichern.
Das heißt, wo sehen Sie die Probleme bei den Überlegungen jetzt in der Politik?
Das Problem ist, dass wieder weiter ausdifferenziert wird, dass wieder überlegt wird. Wir haben ja schon mal das Thema gehabt mit der Blue Card und also unser System der Green Card im Hinblick auf die Einwanderung, dass Hochqualifizierte hierher kommen können. Diese Möglichkeit besteht ja bereits. Und ich denke, es ist viel wichtiger, im Moment in der Praxis zu gucken, wer ist denn schon da und wer würde mit etwas Unterstützung ganz gut in den Arbeitsprozess eingegliedert werden können. Wir brauchen eigentlich eine sehr viel bessere Zusammenarbeit im Hinblick auf die Frage der Vermittlung von gut qualifizierten Leuten, im Hinblick auf die Frage von Anpassungsmaßnahmen. Und es beginnt mit der Deutschförderung. Ich plädiere zwingend für Deutschförderung von Anfang an. Und dann auch zu gucken, welche Maßnahmen brauchen wir, damit bestimmte Regularien, die bei uns wichtig sind, bestimmte Standards, die bei uns wichtig sind, vielleicht auch nochmal miteinander kommuniziert werden können und darauf aufgebaut werden und auch durch Praktika in den Betrieben und weiterführende Maßnahmen sehr schnell zu besseren Erfolgen gekommen werden kann.
Wie kann das dann in der Praxis gehen? Heißt das, man müsste quasi schon bei der Aufnahme hier in Deutschland direkt schon gucken, welche Qualifikationen der oder diejenige mitbringt?
Unbedingt. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich denke auch, dass es wichtig ist, von Anfang an, wie ich sagte, Deutschförderung zu ermöglichen und auch das Thema Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse von Anfang an mit in den Blick zu nehmen, weil es dauert alles Zeit. Also ich kann es Ihnen vielleicht einfach mal so sagen, da kommt jemand, der gut qualifiziert ist in das Asylverfahren. Wenn er Glück hat, hat er nach 6 Monaten die Anerkennung. Wenn er Pech hat, erst nach 2 Jahren, so er dann die Asylgründe entsprechend auch hat, dann wechselt er im Grunde in das System der Arbeitsförderung, also meldet sich beim Jobcenter. Das dauert von der Anerkennung, bis er dann dort tatsächlich registriert ist, vielleicht hier in Köln noch 2-3 Monate, bis es soweit ist. Dann kommt 2-3 Monate, bis er den Integrationskurs hat. Dann kommt dieser Integrationskurs, dann kommt vielleicht das Thema Anerkennung beruflicher Abschlüsse. Das heißt, der wird 2-3 Jahre brauchen, bis er soweit ist nach seiner Anerkennung. Und ich denke, macht viel mehr Sinn für die Betroffenen, weil das für sie weniger deprimierend ist, wie auch für unsere Arbeitgeber, für unsere Wirtschaft, da von vornherein zu investieren in eine vernünftige Bahn, sage ich jetzt einfach mal.
Vielleicht erzählen Sie uns noch ein weiteres Beispiel aus Ihrer Praxis. Sie arbeiten ja tagtäglich mit Flüchtlingen und hier Ankommenden zusammen. Was melden die Menschen zurück? Was sind deren Reaktionen, wenn sie hier in Deutschland ankommen?
Ja, ehrlich gesagt, eine ganz große Enttäuschung. Sie hatten ja den Wunsch, hierher zu kommen, in Sicherheit zu leben, sich hier was aufbauen zu können. Und sie sind total frustriert und deprimiert, zunächst mal von der Unterbringungssituation, dann von der Tatsache, dass sie vielleicht gar nicht anerkannt werden und dass das so lange dauert. Und ihnen fällt die Decke auf den Kopf. Also sie würden gerne arbeiten. Gestern, die Leute haben gesagt, also das sind Leute, die sind 3 Monate hier, die haben gesagt, ich würde alles machen, aber geben Sie mir was zu tun. Ich halte das nicht aus, da zu sitzen und nichts zu tun. Das waren alles Männer im mittleren Alter, junge Männer, die auch Qualifikationen mitbringen und die viele Talente mitbringen.
Und welche Wünsche haben die?
Der Wunsch ist, so schnell wie möglich auch sich einbringen zu können in den Arbeitsmarkt, natürlich vernünftig Deutsch lernen zu können und dann irgendwann auch was für ihre Familienangehörigen tun zu können. Das heißt, entweder so viel zu verdienen, dass sie auch mit unterstützen können oder sie vielleicht auch dann nach Deutschland holen können.
Dann letzte Frage, Frau Rabe-Rachmann, kann man da etwas kurzfristig dran ändern?
Ich glaube, wenn sich die verantwortlichen Institutionen zusammensetzen und ernsthaft ein Interesse daran haben, hier Potenziale zu nutzen, dann kann man sich auf den Weg der Veränderung hinbegeben. Ich glaube, dass es einen Abbau von Bürokratie braucht. Das ist, glaube ich, nie ein ganz kurzfristiger Prozess. Aber es wäre sehr schön, wenn das insgesamt nochmal angeguckt wird und die Leute noch viel vernetzter an dem Thema zusammenarbeiten. Und vielleicht sich auch die Rückmeldung der Betroffenen einholen und die auch mit einbeziehen.
Dann sage ich danke für Ihren Besuch und die Einblicke in Ihre Arbeit, Frau Rabe-Rachmann. Schön, dass Sie da waren.
Danke Ihnen.
Neue Nachbarn heißt das Thema. Es geht um die Flüchtlingshilfe hier im Erzbistum Köln. Und wir weiten jetzt gleich unseren Blick und schauen mal in die weite Welt. Dahin, wo die Flüchtlinge herkommen und dahin, wo es immer wieder zu schrecklichen Katastrophen kommt. Aufs Mittelmeer nämlich. Matthias Friebe ist am Mikrofon und wünscht einen guten Tag. Immer wieder hören wir von schrecklichen Nachrichten aus dem Mittelmeer, von Flüchtlingsdramen, von erfrorenen und ertrunkenen Menschen auf dem gefährlichen Weg nach Europa. Erst am Sonntag wieder. Bei 9 Meter hohen Wellen waren über 100 Flüchtlinge nur auf einem Schlauchboot unterwegs. Mehr als 150 Kilometer von der Küste entfernt setzten sie schließlich einen Hilferuf ab. Für einige von ihnen kam aber jede Hilfe zu spät. Sie starben an Unterkühlung und Entkräftung. Und damit ist das eingetreten, was viele befürchtet haben. Die nächste Katastrophe, wieder ein Unglück, das eigentlich hätte verhindert werden können. Wenn es doch die italienische Rettungsmission Mare Nostrum gegeben hätte, die wurde aber im Oktober abgeschafft und ersetzt durch die Mission Triton. Aber Triton ist gar nicht auf Rettung der Menschen ausgerichtet, das hat uns hier Franziska Filmer gesagt. Sie arbeitet für Amnesty International.
Nach Auffassung von Amnesty International ist diese Operation Triton, die allein im Zusammenlegen von 2 Frontex-Einsätzen bestanden hat, überhaupt kein adäquater Nachfolger von Mare Nostrum. Triton befindet sich allein im Einsatzgebiet vor den Küstengewässern Italiens und Siziliens, hat viel weniger Ressourcen und eben natürlich die Ausrichtung auf Grenzschutzsicherung, nicht auf Seenotrettung.
Und deshalb macht es für Flüchtlinge auch gar keinen Sinn, Triton um Hilfe zu bitten, weshalb sie einen Notruf an die italienische Küstenwache abgesetzt haben. Die hat dann auch geholfen, kam aber mit den kleinen Booten nicht rechtzeitig. Einige Flüchtlinge waren da schon an Unterkühlung und Erschöpfung gestorben. Andere starben auf der Fahrt zurück ans sichere Ufer. Menschen sind das auf diesen Booten auf dem Mittelmeer, die zu 70% als offiziell schutzbedürftig gelten.
Aus Eritrea, aus Somalia, aus dem Sudan, also Menschen, die definitiv in ihre Herkunftsländer nicht zurückgeschickt werden können und die deshalb nur diese wahnsinnig gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer Richtung Europa auf sich nehmen müssen, weil sich die Europäische Union so dermaßen abgeschottet hat und gerade die Wege über die Landesgrenzen so abgeriegelt sind, dass sie gar keine andere Wahl haben, als auch jetzt zu diesen bitteren Zeiten, also auch in dieser Saison, in der Wintersaison, diese schrecklichen Boote zu besteigen.
Aber wer kann diesen Menschen dann helfen? Italien allein schafft es nicht. Aber eine internationale europäische Initiative im Sinne von Mare Nostrum, die dazu da ist, Flüchtlinge zu retten, die sieht Franziska Filmer aktuell nicht. Die Mitarbeiterin von Amnesty International hört dafür immer mehr diese Sätze hier.
Nein, ein Beitrag zu Mare Nostrum würde bedeuten, dass man Beihilfe zum Menschenschmuggel leisten würde. Ich habe immer wieder gesagt, nein, ihr macht das anders. Ihr leistet tatsächlich Beihilfe zum Sterben, weil es ist unterlassene Hilfeleistung, die dort aktiv betrieben wird, wenn man Mare Nostrum auslaufen lässt. Und es ist überhaupt nicht gewünscht, da irgendwie anders vorzugehen. Und es ist nicht ersichtlich, dass diese Festung Europa in irgendeiner Form wieder den Zugang zum Asylverfahren gewährleisten will.
Sagt Franziska Filmer von Amnesty International. Grund dafür seien nach ihrer Meinung auch die Kosten. 10 Millionen Euro zahlte Italien monatlich für Mare Nostrum. Eine finanzielle Unterstützung aus Europa ist zurzeit aber nicht in Sicht. Wir schauen jetzt gleich hier im Domradio-Thema auf die Arbeit, die das Erzbistum Köln in vielen Krisenregionen leistet, damit die Menschen hoffentlich in ihrer Heimat bleiben können und sich erst gar nicht auf den gefährlichen Weg in Richtung Europa machen müssen.
Sie hören Domradio, das Thema. Syrien und Eritrea sind nur zwei Beispiele für Länder, aus denen Hunderttausende von Menschen fliehen. Das Erzbistum Köln versucht nicht nur durch Aufnahme von Flüchtlingen hier in Deutschland zu helfen, sondern unterstützt auch die Arbeit der Kirchen vor Ort. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Nadim Ammann von der Diözesanstelle Weltkirche hier im Erzbistum Köln. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Es sind vor allem die Christen, denen Sie helfen in Ihren Ländern. Was ist das für Arbeit, die Sie da verrichten? Wie können Sie da helfen?
Also grundsätzlich sind unsere Partner vor Ort die Bischöfe bzw. auch die Ortscaritas. Hauptsächlich geht es momentan einfach darum, den Menschen das Notwendige zum Überleben zu geben. Das sind so Kits mit Decken, Medizin, Kleider, Nahrungsmittel und so weiter. Das ist so die erste Hilfe. Und das zweite ist halt auch, weil es so aussieht, dass es eben eine längere Überbrückung wird für die meisten der Inlandsvertriebenen, dass sie eine Unterkunft auch bekommen. Also ich konnte mir im letzten Jahr im Libanon die Flüchtlingslager selber ansehen und da lebten die Flüchtlinge schon zum Teil 2 Jahre. Wenn man jetzt den strengen Winter dieses Jahr bedenkt, dann ist das schon ein sehr, sehr hartes Leben, das die Menschen da führen. Und von daher wäre es gut, wenn sie eben auch ein etwas festeres Dach über den Kopf bekommen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn Sie diese Erste-Hilfe-Pakete dorthin bringen, ist es schon das Ziel, den Menschen versuchen, ihre Heimat so gut es geht zu erhalten?
Auf jeden Fall. Also das ist auch das Ziel unserer Partner. Man will auf keinen Fall den Nahen Osten christenfrei machen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Menschen, die definitiv das Land verlassen wollen, die kann man da auch nicht mehr halten. Also denen muss man dann auch die Möglichkeit geben, anderswo ein neues Leben aufzubauen. Aber wir versuchen alles, um den Menschen das Leben dort weiter zu ermöglichen.
Was hören Sie ganz aktuell aus den Regionen, beispielsweise aus Syrien und dem Norden des Irak? Wie geht es den Menschen? Ist die Lage nach wie vor so angespannt, wie wir das schon seit Monaten eigentlich erleben?
Also die Lage ist sehr angespannt und jetzt hat es ja kürzlich auch Fliegerangriffe auf Damaskus gegeben. Also das ist schon sehr besorgniserregend. Also man muss sich das vorstellen, die Altstadt von Damaskus, das sind ja vor allen Dingen Gebäude aus Holz. Wenn da mal eine Bombe einschlägt, dann brennt die gesamte Altstadt weg. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges Christenviertel, wo die ganzen, ja, die orientalischen Bischöfe leben, orthodox und katholisch und eben viele christliche Familien. Und das wäre ein sehr tragisches Schicksal, wenn da so ein Feuer ausbrechen würde. Nee, und auch im Norden des Irak kann man überhaupt nicht von einer Beruhigung sprechen. Ganz im Gegenteil, also der IS ist nach wie vor sehr stark. Die kurdischen Peschmerga geben sich alle Mühe, mit den auch von Deutschland gelieferten Waffen ja, das Grenzgebiet so weit zu erhalten. Aber es ist für die geflohenen Menschen sehr dramatisch. Es sind ja nicht nur die Christen, die fliehen. Es sind ja auch die anderen Minderheiten wie die Jesiden und auch sehr viele Muslime.
Wenn Sie mit den Bischöfen sprechen, was hören Sie von den Menschen? Was sagen die auch über ihre Situation als gläubige Christen? Fühlen sie sich ja auch in ihrer Religion bedroht?
Also sie fühlen sich sowohl als Christen und in ihrer Religion natürlich bedroht. Wissen Sie, das ist schon ein Problem. Also die Bischöfe sind ja nicht als Krisenmanager ausgebildet worden. Das sind ja auch ganz normale Menschen in Anführungsstrichen und die in der Situation zum Teil einfach überfordert sind. Viele der Christen sagen uns, sie hätten einfach gern auch Vorbilder, die mit ihnen da sind, die sich um sie kümmern. Und da brennt es an allen Ecken und Enden und es fehlt den Bischöfen auch an kompetentem Personal. Also wenn ich einfach jetzt die Situation in unserer Erzdiözese nehme, wo ja unser Erzbischof eben die Aktion für die Flüchtlinge gestartet hat und er auf eine Ortscaritas bauen kann und auf viele bereite Menschen, die diese Aktion mit unterstützen wollen, ist das im Nahen Osten keine Selbstverständlichkeit. Also da ist der Bischof oft sehr alleine und hat seine eigene Familie, die unter Umständen auch fliehen möchte und die er versorgen muss. Und da fühlen sich doch ganz viele Menschen alleingelassen.
Das heißt, wie können Sie neben dem Bereitstellen von Erste-Hilfe-Paketen, wie können Sie da ganz konkret helfen?
Ja, das ist bleibt ein Problem, ehrlich gesagt. Also wir können da reichlich wenig machen. Wir machen das über unsere Partner, vor allen Dingen über zwei Organisationen. Also zum einen ist also das die Ortscaritas, die eben Personal vor Ort hat, das einigermaßen geschult ist. Und eine Organisation, die ihren Hauptsitz im Libanon hat, die aber eben über Schwesternkongregationen im Irak und verschiedenen kleineren Organisationen vor Ort eben auch Hilfe zukommen lassen kann und regelmäßig auch selber vor Ort ist. Das sind einfach, weil wir da wissen, dass das Personal die Kompetenzen auch hat. Wir sind im Irak nicht sehr gut aufgestellt. Und auch in Syrien, in Krisengebieten, muss man auch sagen, dass man nicht sehr gut aufgestellt ist. Es sind einfach auch viele der kompetenten Leute geflohen.
Wenn Sie die Situation einschätzen, Sie waren, haben Sie uns schon gesagt, im Libanon vor kurzem, Sie planen auch, wenn ich das richtig weiß, bald wieder hinzufahren. Wenn Sie die Situation einschätzen, was glauben Sie, wird das noch ein Problem, eine Krisenregion sein, die uns noch lange beschäftigen wird? Oder gibt es Hoffnung, dass sich irgendwann mal was zum Besseren ändern wird?
Die Situation wird noch eine ganze Weile andauern. Es ist ein zu großes, komplexes Problem, das man nicht einfach so lösen kann. Es hat viel mit der Geschichte zu tun, mit der Kolonisation, mit der aktuellen Interpretation des Islams. An vielen verschiedenen Stellen muss gebaut werden, damit da langfristig Perspektive für Frieden wieder herrschen kann. Also ich glaube nicht, dass das sehr bald zu Ende geht.
Sagt Nadim Amman von der Diözesanstelle Weltkirche. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie ins Domradio gekommen sind.
Sehr gerne.
Sie hören das Domradio, die Sendung Das Thema. Und da kommen wir zu einer ganz aktuellen politischen Debatte. Ausgelöst durch Aussagen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière wird in der Politik nämlich über das Kirchenasyl diskutiert. Nach der deutlichen Kritik des Ministers haben beide großen Kirchen die Praxis des Kirchenasyls verteidigt. Es gehe um einzelne sorgfältig ausgewählte Härtefälle, sagte zum Beispiel Heinrich Bedford Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ähnliche Äußerungen auch von der katholischen Bischofskonferenz. Oft handelt es sich beim Kirchenasyl um Einzelfälle, die noch nicht richtig gewürdigt werden, eben weil die Kirche da einen anderen Blickwinkel hat, heißt es in diesen Erklärungen. Innenminister de Maizière hatte sich scharf gegen das Kirchenasyl gewandt und die Rechtmäßigkeit des kirchlichen Vorgehens angezweifelt. Der kirchenpolitische Sprecher der CDU, Franz Josef Jung, steht da voll und ganz hinter seinem Minister. Dem Vorwurf, dass die Behörden manchmal zu kaltherzig handeln würden, wenn sie einfach nach Recht und Gesetz handelten, widerspricht er hier im Domradio.
In der Härtefallkommission werden ja diese Kriterien ebenfalls mit berücksichtigt. Man muss sich da sehr konkret mal mit beschäftigen, um zu sehen, dass diese Fragen auch von humanitärer, menschlicher, konkreter Situation hier ihre Berücksichtigung finden.
Dass Pfarrer sich sozusagen trotzdem über das Gesetz hinwegsetzen und es immer wieder zu Kirchenasyl komme, läge daran, dass die Verfahren oft zu lange dauerten oder bereits eine innere Bindung zur Kirche bestehe. Was man zwar menschlich gesehen auch nachvollziehen könnte, sagt Franz Josef Jung, aber...
Aber ich glaube, dass wir trotzdem immer wieder darauf achten müssen, dass gerade wir im Asylrecht erstens die rechtsstaatlichen Grundsätze einhalten und zweitens, dass wir danach akzeptieren, wenn eine Härtefallkommission eine Entscheidung getroffen hat.
Und deshalb dürfe es auch kein anderes Recht für die Kirchen gehen, sagt der religionspolitische Sprecher der CDU, Franz Josef Jung, hier im Domradio. Die Position der Kirchen, die weiter am Kirchenasyl festhalten wollen, unterstützt übrigens auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özus von der SPD. Sie sagte den Ruhrnachrichten, pauschale Kritik am Kirchenasyl löse keine Probleme. Unser Thema heute im Domradio sind die Flüchtlinge, die aus den weltweiten Krisengebieten hier nach Deutschland und ins Erzbistum Köln kommen. Darunter sind viele Christen, aber auch Muslime, die in ihrer Heimat von religiösen Extremisten verfolgt werden. Manche von ihnen kommen hier in Deutschland nicht nur mit der westlichen Kultur in Berührung, sondern auch mit der christlichen Religion. Jan-Henrik Stehns über Flüchtlinge, die sich haben taufen lassen.
500 Flüchtlinge aus dem Iran und aus Afghanistan zählt die Dreieinigkeitsgemeinde im Berliner Stadtteil Steglitz. Und alle haben sich von ihrer alten Religion, dem Islam, abgewandt und sich taufen lassen. In ihren Heimatländern droht den Ex-Moslems Gefängnis oder sogar die Todesstrafe. Taktische Gründe, um zum Beispiel in Deutschland leichter Asyl zu bekommen und aufgenommen zu werden, schließt daher Pfarrer Gottfried Martens aus. Denn von anderen muslimischen Flüchtlingen werden die Neugetauften in den Heimen und Notunterkünften dafür gemobbt und bedroht. Pastor Martens, der über die Jahre zu einem Fachmann für Asylrecht geworden ist, konnte schon so manche Verlegung in andere Heime erreichen, um seinen Gemeindemitgliedern einen sicheren Aufenthalt in Deutschland zu gewährleisten. Begonnen hatte alles vor 7 Jahren, als 2 getaufte iranische Flüchtlinge von Leipzig nach Berlin zogen. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda setzte eine Art Schneeballsystem ein, das die Taufen im Laufe der Zeit stark ansteigen ließ. Allein 350 Flüchtlinge taufte Martens, dessen Gemeinde der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche, einer konservativen und verbindlicheren Strömung des Protestantismus in Deutschland angehört, sogar höchstpersönlich. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jeden Sonntag ist die Dreieinigkeitskirche in Steglitz gefüllt, wie andere Gotteshäuser nur zu Weihnachten.
Flüchtlinge in Berlin konvertieren vom Islam zum Christentum. Jan-Henrik Stehns mit dem Beispiel der Dreieinigkeitsgemeinde in Berlin-Steglitz. Und wir kommen jetzt gleich wieder zurück nach Köln und sprechen über ein Thema, das dem nahenden Karneval so ganz nah ist. Der Straßenkarneval, der Höhepunkt der Session, steht unmittelbar vor der Tür. In diesem Jahr steht die fünfte Jahreszeit hier in Köln unter dem Motto Social Jack, Kunterbund vernetzt. Und das hat auch etwas mit Flüchtlingen zu tun. Natürlich bezieht sich das Motto auf soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook und die Vernetzung der Jecken untereinander. Da anders verstehen kann man das aber auch, die kunterbunte Vernetzung der Menschen mit Flüchtlingen aus vielen Ländern. Und so versteht es auch das Kölner Dreigestirn, das einen Verein gegründet hat. Lachende Hetze, Schirmherr ist der bekannte Kölner Pfarrer Franz Meurer. Im Gottesdienst mit den Karnevalisten, der immer zum Beginn der Session vom Erzbischof gefeiert wird, da hat der neue Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki zu diesem neuen Verein Lachende Hetze gesagt:
Lachende Herzen sind für viele Flüchtlingskinder kaum mehr vorstellbar. Wenn Sie sich vorstellen, dass viele von denen auf überfüllten Booten im Mittelmeer waren und mit ansehen mussten, wie ihre Eltern, weil sie den Schleppern nicht die Rate zahlen konnten, über Bord geworfen wurden und ertranken. Lachende Herzen für viele Flüchtlingskinder kaum mehr vorstellbar.
Und deshalb sei Willkommenskultur so wichtig. Willkommenskultur für die hier in Köln angekommenen Flüchtlinge, so Kardinal Wölki.
Und es ist daher ein Segen, dass das Festkomitee mit dem Lachende Hetze e.V. das Ziel verfolgt, Kindern in Kölner Flüchtlingsunterkünften Freude zu schenken und positive Perspektiven zu vermitteln. Herzlichen Dank dafür, dem Festkomitee und Ihnen allen. Diese Kinder brauchen unsere Unterstützung und wir brauchen diese Kinder hier bei uns, um die weltoffene Stadt zu sein und zu bleiben, die wir sind und sein wollen, auch in Zukunft sozial, Jeck und Kunterbund vernetzt.
Lachende Hetze, ein neuer Verein für Flüchtlingskinder und was es damit auf sich hat und wie die Arbeit so läuft, darüber sprechen wir jetzt gleich im Domradio-Thema. Lachen und Fröhlichkeit, das soll natürlich auch in dieser Session im Mittelpunkt des Karnevals stehen. Das Kölner Dreigestirn um Prinz Holger I. hat aber noch einen besonderen Akzent gesetzt. Sie wollen die Fröhlichkeit zu den Kindern bringen, die viel durchgemacht und wenig zu lachen haben. Sie haben daher den Verein Lachende Hetze gegründet. Und weil der Prinz natürlich am Tag vor Weiberfastnacht viele Termine und Auftritte hat und leider nicht hier sein kann im Domradio, hat er uns standesgemäße Vertretung geschickt. Seine Frau. Guten Tag, Christina Kirsch.
Hallo.
Schön, dass Sie heute gekommen sind am Tag vor Weiberfastnacht. Können Sie uns erzählen, wie es zu der Idee kam, diesen Verein zu gründen?
Ja, gerne. Mein Mann, insgesamt das Dreigestirn, hat diese Session 400 Termine und es war den dreien eine Herzensangelegenheit. Die bekommen viele, viele Geschenke normalerweise und sie haben gesagt, da gibt es andere, die das besser gebrauchen können und möchten eben Spenden sammeln.
Sie sammeln Spenden für Flüchtlinge.
Ja.
Was hat der Karneval mit Flüchtlingen direkt zu tun? Wie geht das zusammen?
Ich glaube, das geht ganz gut zusammen, beziehungsweise die kölsche Mentalität bringt das mit sich. Hier wird wirklich Gastfreundschaft und Toleranz noch gelebt.
Und so haben Sie diesen Verein jetzt gegründet. Schirmherr ist der bekannte Pfarrer aus Köln-Pfingst, Pfarrer Meurer. Warum gerade er?
Weil, und das weiß der Kölner, glaube ich, der Pastor weiß, wo es brennt. Das Wort Bürokratie ist ihm eher ein Fremdwort und da kommt wirklich jeder Cent an und vor allen Dingen auch die Sachspenden, die wir aufsammeln dürfen.
Er weiß also auch, an welchen Projekten, wo man es hingeben kann. Also er kennt sich da gut aus. Auch eine Möglichkeit, ihn deswegen genommen zu haben als Schirmherrn. Sie wollen, schreiben Sie auf der Seite lachendehetze.de, den Rucksack der Kinder, an dem sie schwer zu tragen haben, mit vielen schönen und fröhlichen Erfahrungen füllen. Wie kann denn das ganz praktisch gehen?
Ja, indem wir also uns vor allen Dingen auch über diese Sachspenden sehr freuen. Natürlich hilft jeder Cent, aber der Pastor selber nimmt Sachspenden entgegen und da ist einfach jedes Kind braucht ein Rädchen. Wir erleben Sachspenden in Form von Zoobesuchen. Es werden Kinderbettchen und Kinderwagen gesammelt. Also es kommt direkt an.
Jetzt ist die Session fast rum. Die meisten der 400 Auftritte hat das Dreigestirn schon geschafft. Können Sie so einen kleinen Zwischenstand geben? Wie wird das angenommen bei den Menschen, die da besucht werden vom Dreigestirn?
Wir sind hier überwältigt von der Spendenfreundlichkeit der Kölner. Wir durften jetzt innerhalb der 6 Wochen 180.000 Euro und ganz interessante Sachspenden sammeln tatsächlich. Und unsere Zeit, wir sind angelegt mit dem Verein auf Nachhaltigkeit. So die Zeit, in der das richtig umgesetzt wird, kommt definitiv nach dem Karneval.
Das heißt, die Session wirkt noch nach 2015.
Auf jeden Fall. Wir brauchen für unseren Verein, wir sind ein ganz junger Verein, gegründet mit dem Dreigestirn. Wir brauchen vor allen Dingen Mitglieder. Aber es sind auch schon einige Projekte geplant, was mit dem Geld angefangen werden soll.
Wenn ich mir jetzt überlege, ich finde es eine tolle Idee und ich möchte, dass dieses Projekt weitergeführt wird, wie kann ich Sie dann am besten unterstützen?
Auf jeden Fall informieren Sie sich auf unserer Homepage www.lachendehetze.de. Da steht alles, wie man Mitglied wird, wo man Sachspenden abgeben kann und ja auch über unsere aktuellen Projekte.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Spendenbereitschaft ist so überwältigend. Sprechen wir mal über die andere Seite. Wenn Sie dann so ein Projekt starten, welche Rückmeldungen bekommen Sie von den Kindern, denen Sie da was Gutes tun wollen?
Also da kann ich vielleicht, unser Pfarrer sagt immer, ruhig, Ruhe bewahren. Unsere Zeit kommt nach der Session. Und wir erleben das ganz aktuell an einer tollen Aktion. Und zwar hat uns das Hotel Pullman angeboten, die Schul- und Fädelszüch mit 111 Flüchtlingskindern auf der Tribüne zu füllen. Und da hat sich in Rücksprache mit den Experten herausgestellt, dass die Flüchtlingskinder einfach noch viel zu traumatisiert sind, um sie jetzt so einem Großereignis aussetzen zu können. Und da konnten wir jetzt Kinder aus dem SOS Kinderdorf einladen, die sich unglaublich freuen, mit ihren Erziehern kommen zu können. Und das zeigt uns, wir müssen uns nach der Session mit Experten der Stadt zusammensetzen und das sehr nachhaltig planen. Und diese Termine gibt es auch schon.
Das heißt, es steht noch eine ganze Menge Arbeit bei Ihnen vor der Tür.
Ja, Arbeit, auf die sich das Dreigestirn und wir sehr freuen.
Aber jetzt freuen Sie sich erstmal auf den Rosenmontag.
Auch das.
Schön, dass Sie am Tag vor Weiberfastnacht zu uns gekommen sind, Frau Kirsch. Ich freue mich sehr. Christina Kirsch war das vom Verein Lachende Hetze, der ganz frisch gegründet wurde in dieser Session. Danke, dass Sie hier waren. Und mit diesem Gespräch endet jetzt auch Domradio das Thema zur Flüchtlingsaktion im Erzbistum Köln. Aktion Neue Nachbarn und all dem, was da so noch mit dazugehört, eben auch der Verein Lachende Hetze. Wir haben gesprochen über die Politik, über das, was leider auch immer wieder im Mittelmeer vor Lampedusa und vor Italien passiert und haben alles versucht zusammenzufassen. Was ist der Stand in Sachen Flüchtlingen? Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mögen, können Sie das im Internet nochmal nachhören und nachlesen auf domradio.de. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Matthias Friebe. Tschüss, machen Sie es gut.